So, ich warte eigentlich auf den Gong, aber es gongt nicht und dann fange ich eben ohne Gong an. Die letzte Vorlesungsstunde ist feiertagsbedingt etwas länger zurückliegend, als es normalerweise der Fall ist. Ich denke, angesichts dessen ist es vielleicht besonders hilfreich, einige zentrale Überlegungen aus der ersten Vorlesung noch einmal zu nennen, ohne dass wir uns allzu lange damit aufhalten. Noch einmal kurz zum Titel: Heidegger in der Moderne. Das soll nicht heißen, dass die Lebens- und Arbeitszeit Heideggers in eine Epoche fällt, die man die Moderne nennt, sondern vielmehr soll Heidegger als Denker der Moderne vorgestellt werden in dieser Vorlesung. Als Denker der Moderne, das heißt als Philosoph, der in die Moderne gehört und die Moderne so artikuliert, dass sein Denken wesentlich als eine solche Artikulation zu verstehen ist. Wesentlich als eine solche Artikulation zu verstehen ist, also nicht nur unter anderem, sondern derart, dass das Zentrum dieser Philosophie als Artikulation der Moderne verstanden werden kann. Heidegger hat von seiner Philosophie selber relativ früh im Sommer 1923 schon gesagt, sie solle keine zeitlose Gültigkeit haben, sondern Philosophie ihrer Zeit sein. Dieser Satz kann verstanden werden als eine Anspielung auf eine ganz ähnlich lautende Formulierung in Hegels Rechtsphilosophie, wo es heißt, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst. Aber Hegels Formulierung ist zwar auch gegenwartsgebunden, gegenwartsbezogen, wie die Formulierung Heideggers. Sie ist aber eine Formulierung, die mit dem zweiten Teil, nämlich ihre Zeit in Gedanken gefasst, eigentlich gerade diese emphatische Zeitgebundenheit wieder aufhebt. Denn indem man die Zeit im Hegelschen Sinne in Gedanken fasst, arbeitet man oder destilliert man das Zeitlose an ihr heraus. Man findet die Wahrheit dieser Zeit und damit dasjenige, was zu allen Zeiten gültig ist. Und das ist bei Heidegger eben anders. Es ist bei Heidegger anders, insofern er seine Philosophie als in die eigene Zeit gehörig versteht. Dazu gehört, dass eine Philosophie in besonders betonter Weise zeitlich sich artikuliert. Sie artikuliert sich jetzt, gegenwärtig. Diese Gegenwärtigkeit gehört zu ihr dazu und eben das ist es, worin sie dem Verständnis von Moderne, von Modernität entspricht, worin sie dem Begriff von Moderne gerecht wird. Moderne ist Jetztzeit in einem weiteren Sinne, Gegenwartszeit, was schon mit dem Wort, von dem das Wort Moderne herkommt, gesagt ist. Modo, das Adverb, lateinische Adverb, heißt jetzt, gegenwärtig. Entsprechend, und das war mir wichtig gewesen, ist die Moderne eine Zeit, der man zugehören muss, um von ihr sprechen zu können. Sie ist eine Zeit, die immer nur im Präsens, in der Gegenwart artikuliert werden kann. Aber sie ist nichtsdestoweniger eine Zeit, zu der man gehört, nicht einfach die Gegenwart, in der man ist, sondern eine Zeit, die eine bestimmte, von anderen Zeiten unterschiedene gegenwärtige Zeit ist, wobei sich die Bestimmtheit dieser gegenwärtigen Zeit nicht zuletzt, zwar nicht alleine, aber auch nicht zuletzt, aus der abgrenzenden Unterscheidung dieser gegenwärtigen Zeit von anderen Zeiten ergibt. Das ist in der durchaus vormodernen Verwendung des Adjektivs modernus enthalten. Modernus ist der Gegenbegriff zu antiquus, also das Moderne ist das Neue gegenüber dem Alten, das Antike. Das Antike, das dann manchmal auch in etwas altmodisch eingedeutschter Form als das Altertum bezeichnet wird, oder Lessing kann von den antiken Dichtern noch als von den Alten sprechen. Also Laokoon oder wie die Alten den Tod gebildet, heißt diese Abhandlung im Untertitel. Die Moderne ist also nicht einfach Gegenwart. Gegenwart gibt es immer dann, wenn jemand sie als solche erlebt, sondern sie ist eine epochale Gegenwart, eine Gegenwart, die sich geschichtlich bestimmt und die damit auch geschichtlich situiert wird. Es ist eine Epoche, die, und zwar diejenige Epoche, die gegenwärtig ist und deren retrospektiv bestimmte zeitliche Ausdehnung sich danach bemisst, was man von der Gegenwart aus als der Gegenwart zugehörig versteht. Das wäre ein Vorschlag der Erläuterung des Adjektivs modern. Wir nennen dann gemäß dieser Erläuterung etwas modern, wenn wir es als wie auch immer der Gegenwart zugerechnet ansehen. Etwas, das wir als zu unserer Zeit gehörig betrachten, nennen wir modern. Und das, was wir historisch betrachten, als vergangen betrachten, würden wir in diesem Sinne nicht als im emphatischen Sinne modern bezeichnen können. Modernität lässt sich also von hier aus als eine intensive Gegenwärtigkeit verstehen, und zwar als eine intensive Gegenwärtigkeit, die als solche, als diese Gegenwärtigkeit zugleich Geschichtlichkeit ist. Zu der intensiven Gegenwärtigkeit im skizzierten Sinne gehört nicht, dass das Gegenwärtige in jeder Hinsicht bejaht wird. Also man muss nicht die eigene Gegenwärtigkeit in jeder Hinsicht positiv sehen, um sich dieser Gegenwärtigkeit zuzurechnen, sondern auch moderne Kritik oder Gegenwartskritik kann und muss sogar zwangsläufig modern sein. Also auch wer sich kritisch mit gegenwärtigen Zuständen auseinandersetzt, ist damit diesen Zuständen zugehörig und zugerechnet. Und das heißt, wir können Moderne auch nicht als einen normativ bestimmten historischen Zeitraum oder geschichtlichen Zeitraum verstehen, sondern wir müssen Moderne als einen in verschiedener Weise wertbaren, in verschiedener Weise interpretierbaren Zeitraum, der aus dieser Gegenwärtigkeit, wie ich sie beschrieben habe, heraus bestimmt wird, fassen. Was zur Modernität gehört, ist nicht, dass man alles Gegenwärtige gut findet, wohl aber gehört zu ihr ein emphatisches Gegenwärtigkeits- oder Gegenwartsbewusstsein, für das es inhaltlich keine Festlegungen oder normativen Vorgaben gibt. Ich hatte mich ja in der ersten Vorlesung, und darauf bezieht sich das noch einmal, kritisch mit dem modernen Verständnis von Habermas auseinandergesetzt, das ein einerseits sehr enges und andererseits aber auch ganz klar normativ gebundenes moderne Verständnis ist. Wenn man das ein wenig glossieren würde, könnte man sagen, gemäß diesem moderne Verständnis ist Moderne immer das Bessere gegenüber dem Vergangenen, und es ist das Bessere in einem sehr spezifischen Sinn, nämlich dieses Bessere ist die empirische Wissenschaft, es ist die säkulare Kultur, es ist die moderne Staatsform gegenüber traditionellen Staatsformen und so weiter. Das kann man natürlich so sehen, aber man wird auch sehr schnell sehen, dass das Verständnis von Modernität, wenn man es so fasst, eine Reihe von Phänomenen, die wir zweifellos als modern fassen würden, nicht mit abdeckt. Ich hatte bei dem Stichwort säkulare Kultur darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Künstlern, die wir nun ohne Zweifel als moderne Künstler verstehen würden, sich nicht unter das Etikett säkulare Kultur einordnen lassen. Es gibt eine spirituelle Kunst im 20. Jahrhundert, eine, man kann sogar sagen, religiöse Kunst, die keineswegs unmodern ist. Es ist nicht sozusagen nostalgische Revokation früherer Formen. Ein Komponist wie Olivier Messiaen, der ein gläubiger Christ ist und das nicht nur aus Privatsache ist, sondern mit jedem Ton, den er komponiert, ist ganz ohne Zweifel ein moderner Komponist. Moderne Maler wie Mark Roscoe können Kapellen gestalten. Ein Maler wie Barnett Newman kann religiöse Malerei in einer Weise praktizieren, die mit Nostalgie oder Anknüpfung an Traditionelles sehr wenig zu tun hat. Also mit diesem modernen Begriff kommt man nicht weit. Was allerdings oder was man vielmehr von hier aus noch einmal, und das führt dann relativ schnell zu Heidegger auch, als ein Gesichtspunkt oder als ein Kriterium für Moderne verstehen kann, ist, dass es als ein Grundzug von Modernität gelten kann, die Möglichkeiten gegenwärtiger Zeit neu zu erkunden. Also Moderne vereinbart sich nicht mit einem naiven Traditionalismus, was nicht heißt, dass Moderne oder ein moderne Bewusstsein sich gegen die Tradition in einer zwanghaften Weise absetzen müsste. Aber dass das, was immer schon gegolten hat, in selbstverständlicher Weise gilt, das gehört zur Moderne eigentlich nicht dazu. Und deswegen könnte man, es wäre ein spannendes Thema, auf das wir dann im Folgenden nicht jetzt von der Kunst, sondern von der Philosophie herkommen, auch fragen, inwieweit es zum Beispiel zur Moderne gehört, Formen von Religion, Formen von Religiosität neu zu erkunden, so zu erkunden, dass sie nicht einfach als tradiertes gelten, sondern dass sie neu formuliert werden, dass wir das, was Religion sein kann, für unsere Zeit eben neu erkunden müssen. Und in der modernen Kunst gibt es, ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt, und es gibt noch mehr Beispiele, an denen wir das erläutern können. Also es gehört zur Modernität dazu, die Möglichkeiten des Gegenwärtigen, die Möglichkeiten des Traditionellen im Gegenwärtigen neu zu erkunden. Also das Überkommene, Traditionelle gilt nicht einfach, sondern es muss unter der Frage, was die eigenen Möglichkeiten sind, neu, und zwar in einer emphatischen Weise, neu entdeckt werden. Deswegen, und auch das wird uns beschäftigen, gehört zur Modernität auch das dazu, was man Übersetzungsverhältnisse nennen könnte. Also dies, dass man sich in einer besonders prägnanten Weise mit früheren Zeiten auseinandersetzt und die Möglichkeit, dieses in früheren Zeiten Gedachte gegenwärtig in irgendeiner Weise neu zu denken, zum Programm erhebt. Damit ist eigentlich auch schon ein Punkt genannt, der uns dann bei Heidegger wesentlich beschäftigen wird. Heidegger hat wie kein anderer versucht, das, was er den Anfang der abendländischen Philosophie nennt, also das griechische Denken, neu durchzubuchstabieren, so neu durchzubuchstabieren, dass es nicht einfach als etwas traditionell Geltendes gilt. Zu diesem Neu-Durchbuchstabieren gehört auch dazu, dass man Möglichkeiten des Lebens und Denkens, die man neu erkundet, möglichst in ihrer Ursprünglichkeit zu nehmen versucht. Und das heißt, es gehört, und diesen Begriff hatte ich letztes Mal eingeführt, zur Moderne dazu, das, was man das Phänomen der Reduktion nennen kann, den Rückgang auf das Einfache und Wesentliche. Auch das ließe sich an der modernen Kunst sehr schön zeigen. Nicht zuletzt in diesem Sinne ist aber auch Heidegger modern. Er ist in dem Sinne emphatisch modern, dass es ihm um das Einfache und Wesentliche, das ist ein Zitat aus einer kleinen Schrift, wo man eine moderne Bestimmung gar nicht vermutet, nämlich die Schrift Schöpferische Landschaft, warum bleiben wir in der Provinz? Da ist vom Einfachen und Wesentlichen die Rede. Und dieses Einfache und Wesentliche ist nicht irgendetwas Tümliches, Volkstümliches oder sonst wie Tümliches, sondern es ist der Versuch, von diesem Einfachen und Wesentlichen her die Dinge insgesamt neu zu verstehen und neu zu denken. Wenn man Heidegger trotzdem, und das hatte ich ja in so einer etwas lockereren Betrachtung dann vorgeführt, wenn man Heidegger trotzdem Modernitätsbewusstsein absprechen will, dann geht das in der Regel nicht auf eine Auseinandersetzung mit seinen Schriften, sondern auf das zurück, was ich den Mythos Heidegger genannt habe. Also das Anti-Urbane oder zumindest Nicht-Urbane, das Schwarzwälderische, das irgendwie Provinzielle oder was dergleichen Klischees mehr sind. Aber Heideggers Hütte, die dann in der Regel für all diese Ingredienzien des Heidegger-Mythos steht, Heideggers Hütte kann man auch anders verstehen. Wenn diese Hütte, wie Heidegger es selber sagt, so ist, dass in ihr das Fragen einfach und wesentlich wird, dann ist diese Hütte etwas sehr Modernes. Sie ist nämlich ein Reduktionsphänomen. Einfach und wesentlich, man darf das im Sinne einer wechselseitigen Erläuterung verstehen. Das Einfache ist das Wesentliche und das Wesentliche ist das Einfache. So ist das wohl gemeint. Und das heißt, man muss auf das Einfache zurückgehen, um das Wesentliche zu erkennen. Dass dies keine Gedankenfigur ist, die wir bei Heidegger alleine finden, hatte ich an einem anderen Hüttenbeispiel, nämlich an David Henry Thoreaus Hütte am Walden Pond illustriert und darauf hingewiesen, dass dieses Hüttenexperiment von Thoreau, also 2 Jahre dort auf einem relativ eng bemessenen Raum zu leben, ein Reduktionsexperiment ist, nämlich der Versuch, to reduce life to its lowest terms und auf diese Weise das Leben als solches zu erfahren. Thoreau hat übrigens momentan, was ich gar nicht wusste, als ich diesen Text geschrieben habe, eine bestimmte Konjunktur. Man feiert seinen 150. Geburtstag, was dazu geführt hat, dass in den letzten 10 Tagen nun schon 2 Artikel in der FAZ über ihn erschienen sind. Vor ungefähr 10 Tagen in der Reisebeilage gab es einen ausführlichen Bericht über Walden Pond und die Hütte am Walden Pond. Heute ist eine Rezension über einen kleinen Band mit Naturbeschreibungen, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Aber wenn Sie ihn lesen und das irgendwie können, lesen Sie ihn auf Englisch. Er schreibt nämlich ein sehr schönes Englisch und es wäre schade. Es ist in diesem Zusammenhang Hütte und Moderne, das ist ein schönes Thema, finde ich. Es ist in diesem Zusammenhang noch eine andere Hütte erwähnenswert und damit würde ich es dann mit den Hütten genug sein lassen, aber die scheint mir doch in dieser Reihe noch zu passen. Diese dritte Hütte liegt in Roquebrune, Cap Martin an der französischen Riviera. Es ist eine Blockhütte, die aus nur teilweise entrindeten Baumstämmen errichtet ist, mit einer Grundfläche von 3,66 Meter Seitenlänge. Sie ist mit einem Pultdach bedeckt, das im Innenraum an der höchsten Stelle eine Höhe von 2,26 Meter lässt. Eine Tür, zwei kleine quadratische Fenster, zwei vertikale Lüftungsschlitze. Im Inneren alles sehr durchdacht und sinnreich eingerichtet. Ein Zimmer mit zwei Betten, ein Tisch, ein Waschbecken. Man sitzt auf Holzkisten mit Griffschlitzen, in denen man auch Dinge transportieren kann. Und diese Kisten, der Tisch und die Wände, das ist auch verkleidetes Holz, ist alles aus derselben Holztönung. Es ist eine sehr schöne Anmutung, wenn man das sieht. Entworfen wurde diese Hütte von Charles-Édouard Jeanneret, der sich seit 1922 Le Corbusier nannte und einer der Ikonen der Architektur des 20. Jahrhunderts ist, wie Sie wissen. Gebaut wurde diese Hütte 1951 bis 1952 und auch sie wurde als Experimentierfeld gebaut. Es war nicht einfach ein Ferienhäuschen, sondern Le Corbusier wollte wissen, wie man auf möglichst engem Raum leben kann, wie man einen möglichst engen Raum so organisieren kann, dass er allen Lebensmöglichkeiten entspricht. Also diese Hütte, Le Cabanon heißt sie, von Le Corbusier, ist sozusagen ein Experimentierort für das Problem der Mensch und der Raum. Das hat er dort gelebt und ausprobiert. Er war insgesamt von engen Raumverhältnissen fasziniert. Ihn haben zum Beispiel Luxusdampfer, also große Passagierschiffe, fasziniert, weil man in Passagierschiffen ja eine möglichst rationale Raumaufteilung braucht, um möglichst viele Leute damit transportieren zu können und sich überlegen muss, wie man in einem Raum die wesentlichen Lebensfunktionen möglichst rational aufgliedert. Das ist das Problem, das mit dem Bau dieser Hütte gestellt worden ist. Diese drei Hütten, Heidegger, Thoreau und Le Corbusier, sind keine idyllischen Fluchtorte. Es sind keine Versuche, der Zivilisation in irgendeiner Weise zu entgehen, so wie es die Petersinsel im Bieler See für Rousseau beispielsweise gewesen ist. Keine Idyllen, an denen sich die Sehnsucht nach einem vorzivilisatorischen Leben erfüllen soll. Dazu waren diese Hütten auch von der Zivilisation oder sind, sie stehen ja alle drei noch, das heißt, Thoreau steht nicht mehr, die ist nachgebaut worden und steht jetzt woanders, als sie ursprünglich stand. Aber diese drei Hütten sind dazu auch von der Zivilisation gar nicht weit genug entfernt. Thoreaus Hütte liegt zwar außerhalb des Städtchens Concord, aber dieses Städtchen ist sehr bequem zu erreichen und außerdem fuhr schon zu Thoreaus Zeiten relativ nah an seiner Hütte die Eisenbahn vorbei. Also der Zivilisation entging er gerade nicht da, wo er war. Von Heideggers Hütte ist man in einer Viertelstunde oder sogar noch schneller beim nächsten Bauernhof. Also wenn einem was fehlt oder fehlte, konnte man sich da gut versorgen. Und Le Corbusier hat es besonders raffiniert gemacht. Sein Cabanon liegt so nah an einem Ausflugsrestaurant, dass er sich von dort ganz bequem versorgen lassen konnte, wenn er sich dort aufhielt. Also nichts von Zivilisationsflucht. Diese Hütten sind, ich hatte es schon gesagt, Reduktionsorte. Es sind Reduktionsorte, an denen sich etwas erschließen und klären soll. Man könnte auch sagen, es sind Erkenntnisorte, und zwar Erkenntnisorte für eine Erkenntnis durch Reduktion, für eine Erkenntnis durch Reduktion. Bei Thoreau ist es programmatisch formuliert, bei Corbusier habe ich es auch erläutert. Man könnte jetzt fragen, wieso arbeitet ein Philosoph nicht lieber zu Hause, wo er alle seine Bücher hat? Gerade darum. Heidegger musste sich überlegen, was er im Rucksack diesen relativ steilen Berg mit hochnahm. Und das heißt, er musste sich überlegen, was er zu seiner Arbeit wirklich brauchte. Und dass dieses ein Motiv für ihn ist, die Konzentration auf Weniges, die Konzentration auf wenige Texte, mit denen er sich intensiv auseinandersetzt, das werden Sie noch deutlicher sehen. Das durchzieht seine Schriften wie ein Leitmotiv. Heidegger gehört, auch darauf komme ich noch, zu den Lesephilosophen. Das heißt, er dürfte wahrscheinlich von den bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts der belesenste gewesen sein. Aber er hat gerade aufgrund dieser unglaublichen Belesenheit, die er hatte, immer wieder die Konzentration gesucht, und dazu gehört die Möglichkeit zu sagen, drei Bücher, mit denen gehe ich auf die Hütte, und mehr brauche ich als diese drei Bücher nicht, um das zu tun, was ich tun will. Also Erkenntnisorte für eine Erkenntnis durch Reduktion. Und damit bekunden diese Hütten den für die Moderne überhaupt wesentlichen Versuch, sich des Lebens und der Welt, in der das Leben geführt wird, neu und ursprünglich zu versichern. Man kann, denke ich, sagen, dass vor allen Dingen für diese Phase der Moderne, die wir jetzt beschreiben und mit der wir es zu tun haben, das nicht reduzierte Leben fragwürdig geworden ist. Man traut diesem Leben nicht zu, dass es von sich aus erfüllend ist. Man traut ihm nicht zu, dass es auf die wesentlichen Fragen wesentliche Antworten imstande wäre zu finden. Reduktion, das ist bisher ja ein Ausdruck gewesen, den ich versucht habe, sozusagen an räumlichen Verhältnissen zu veranschaulichen. Aber wenn das wirklich ein Leitbegriff sein soll, und ich möchte diesen Begriff im Folgenden als Leitbegriff für das Verständnis von Heideggers Modernität machen, dann muss man etwas genauer sagen, was man darunter eigentlich verstehen will. Also was ist Reduktion? Wie lässt sich Reduktion hier in einer ersten Klärung genauer fassen. Und was dann im heideggerschen Kontext das Reduktionistische oder Reduzierende ist, das müssen wir dann an den Texten und an dem, was er wirklich macht, genauer sehen. Aber zunächst mal im Sinne einer Vorklärung, was ist eigentlich Reduktion? Darunter lässt sich Verschiedenes verstehen, was aber nicht in disparate Bedeutungen auseinanderfällt, sondern in verschiedene Bedeutungsaspekte. Man darf zunächst von der Bedeutung des lateinischen Wortes reductio ausgehen, das von reducere kommend wörtlich Zurückführung heißt. Reduktion ist Zurückführung. Und das heißt, bei einer Reduktion wird etwas auf etwas anderes zurückgeführt. Reduktion in diesem Sinne. Das heißt, wenn etwas auf etwas anderes zurückgeführt wird. Man versteht es von diesem anderen her, und zwar derart, dass es zumindest grundsätzlich in diesem anderen aufgeht. Also wenn Sie etwas auf etwas anderes reduzieren können in diesem Sprachgebrauch, dann geht das zu Reduzierende oder Reduzierbare in demjenigen, worauf es reduziert wird, zumindest grundsätzlich auf. Ein Beispiel: Wenn Erlebnisse, sogenannte mentale Ereignisse, auf neurophysiologisch beschreibbare Gehirnvorgänge zurückgeführt werden können, reduziert werden können, dann heißt das, dass mentale Erlebnisse in letzter Konsequenz solche Gehirnvorgänge sind, dass sie nichts anderes als solche Gehirnvorgänge sind. Wenn man solche Beschreibungen macht, also reduzierende oder reduktionistische Beschreibungen, und Sie merken jetzt schon, wie wir uns dem Bereich, der für uns interessanter wird, in Bezug auf das Thema, das wir haben, nähern. Wenn man solche Beschreibungen gibt, nimmt man eine Vereinfachung vor. Reduktion in diesem Sinne ist eine Vereinfachung, denn letztlich bräuchte man nur noch eine Beschreibungsform für ein Phänomen und nicht zwei verschiedene Beschreibungsformen. Also man könnte prinzipiell, Richard Rorty hat das einmal vorgeschlagen, dass man das doch tun solle oder zumindest überlegen solle, sogenannte mentale Ereignisse auch in einem neurophysiologischen Vokabular beschreiben, und ein Neurophysiologe würde dann sofort verstehen, worum es geht, und wir hätten nicht das Problem, dass wir entweder von Emotionen, Gefühlen, Wahrnehmungen und so weiter reden, sondern wir könnten stattdessen eben Gehirnvorgänge beschreiben. Das wäre eine Vereinfachung. Aber die Frage ist jetzt, ob diese Vereinfachung möglich ist, Klammer auf, ich glaube nein, Klammer zu, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das festzuhalten ist einfach, dass Reduktion, dass der Grundsinn von Reduktion Vereinfachung in diesem Sinne ist. Von hier aus kann man sich auch noch andere Reduktionen, also andere Vereinfachungen klar machen. Wenn man ein Möbelstück beispielsweise, einen Stuhl, reduziert nennt, denken Sie an den Ulmer Hocker beispielsweise, der 1954 von Max Bill entworfen worden ist und das Sitzmöbel der Ulmer Hochschule für Gestaltung war. Wenn man ein solches Möbel reduziert nennt, dann meint man damit, dass es eine klare, sparsame Form hat und dass an ihm nichts ist, was nicht notwendigerweise zu ihm dazugehört. Das kann man nun wiederum einerseits positiv verstehen, und dann würde man zum Beispiel sagen, an diesem Ulmer Hocker sei nichts Unwesentliches. Und da haben Sie dann auch schon, wenn wir so reden, diese Zusammengehörigkeit von Einfachheit und Wesentlichkeit. Also das Reduzierte, das ist ein Hocker und nichts als ein Hocker. Da ist nichts dran, was nicht zu einem Hocker gehört. Das heißt, dieses Möbelstück ist frei von allem Dekorativen und in diesem Sinne auch Überflüssigen. Und Reduktion in diesem Sinne ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein Stilprinzip der Moderne, das im ausgehenden Jugendstil von dem Wiener Architekten Adolf Loos in den oft zitierten Satz »Ornament ist Verbrechen« zusammengefasst worden ist. Das heißt, Sie müssen an die Gründerzeitfassaden denken, an diese Häuser, die auch hier in der Viere zum Beispiel stehen, wo sich Gotik, Renaissance, Barockelemente auf eine höchst abenteuerliche Weise mischen. Das heißt, dieser Stil ist ein Unstil, es ist gar kein Stil. man kann das trotzdem hübsch finden, aber man kann auch verstehen, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, was soll das eigentlich? Für eine klar konstruierte Fassade braucht man so einen Firlefanz nicht. Das ist der Sinn des Satzes, Ornament ist Verbrechen. Und Loos war auch einer der ersten Architekten, der genau so gebaut hat. Es gibt in Wien noch einige Häuser von ihm zu sehen, die dem entsprechen. Aber die Beispiele, oder wenn Sie an die Architektur des Bauhauses, überhaupt die Architektur des sogenannten International Style denken, also der frühe Corbusier und Mies van der Rohe und andere, dann ist es klar, dass diese Reduktion auch nicht unbedingt nur auf Freundschaft stößt, sondern es gibt auch die ästhetische Überzeugung, dass das Reduzierte verarmt, armselig, trübe, langweilig und so weiter sei. Das heißt, eine Wand ohne Pseudo-Renaissance oder Pseudo-Gotik-Dekoration wird dann als ärmlich verstanden. In diesem Sinne können wir also Reduktion als Vereinfachung und, wenn wir es positiv fassen, als Vereinfachung auf das Wesentliche verstehen. Und was das betrifft, ist Heidegger jemand, der dem Bauhaus wesentlich näher ist als der Gründerzeitarchitektur, um das mal auf diese Weise zu formulieren. Für Heidegger ist die Reduktion, die Vereinfachung ein Gewinn, ein definitiver Gewinn, sodass die traditionelle, nicht vereinfachte, nicht reduzierte Philosophie demgegenüber problematisch erscheint. Und Heidegger hat diese Reduktion der Philosophie sogar ab irgendwann in seiner philosophischen Arbeit und sogar so gefasst, dass er auf den Begriff, Philosophie verzichten wollte und stattdessen vom Denken spricht. Also was Heidegger in einem spezifischen terminologischen Sinne das Denken nennt, ist das Resultat einer Reduktion. Und zwar einer Reduktion, in der das alles, was zur traditionellen Philosophie gehört hat, vereinfacht wird. Dafür gibt es einen Beleg in dem Brief über den Humanismus, den Heidegger 1946 geschrieben hat, an den französischen Philosophen Jean Beaufret. In diesem Brief liest man, das Denken sei, Zitat jetzt, auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens. Das Denken auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens. Auch das kann man natürlich interpretieren, wenn man in Bezug auf die Philosophie etwas vom Abstieg liest, dann sollte man an die Aufstiegsmetaphern denken, die für die Philosophie vor allen Dingen an ihrem klassischen Anfang wesentlich gewesen sind. In Platons Politeia und dort wiederum in dem berühmten, hoffentlich Ihnen allen bekannten, gut bekannten, bestens bekannten Höhlengleichnis, ist der Weg der Philosophie als ein Aufstieg bezeichnet, ein Aufstieg aus einer Höhle ins Freie. Auch da merken Sie schon, das ist reich belegte Metaphorik, die man jetzt auslegen könnte. Und demgegenüber ist die Heideggersche Philosophie 1946 als ein Abstieg verstanden. Ein Abstieg in die Armut, und zwar in die Armut des vorläufigen Wesens, das heißt in eine Armut, die keine definitive Ausarbeitung von Philosophie erlaubt. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, da sind wir wieder bei den, sozusagen bei den denkerischen Pendants zu den Hütten an dieser Stelle, mit dieser Armut ergibt sich die Besinnung auf das Wesentliche. Heidegger erläutert diese Formulierung vom Abstieg in die Armut des vorläufigen Wesens, indem er schreibt, worauf es ankomme, sei weniger Philosophie, aber mehr Achtsamkeit des Denkens, weniger Literatur, aber mehr Pflege des Buchstabens. Also worauf es mir hier ankommt, sind diese Vereinfachungsfiguren, die er hier artikuliert. Diese Bescheidenheit, die man darin hören könnte, täuscht übrigens. Es ist alles andere als bescheiden, was hier gesagt wird, denn mit der Reduktion, also mit dem Abstieg, mit der Achtsamkeit und wie das genannt wird, öffnet sich, das ist der Sinn dieser Überlegung, öffnet sich die Möglichkeit, die Philosophie als solche in ihrer Möglichkeit zu verstehen. Also nicht einfach Philosophie zu treiben, sondern die Philosophie selbst in ihrer Möglichkeit zu verstehen. Und wenn Sie derart in die Möglichkeit der Philosophie hinein wollen, wie Heidegger das will, dann geht das nur um den Preis eines Verzichts auf den Reichtum der Philosophie. Dann muss man in die Armut des vorläufigen Wesens hinabsteigen. Das künftige Denken, wie Heidegger es hier nennt, dieses arm, aber wesentlich gewordene Denken, das ist nicht mehr Philosophie, wie er sagt. Warum ist es nicht mehr Philosophie? Begründung, weil es ursprünglicher denkt als die Philosophie. Also es ist bei Heidegger hier noch weit entfernt von einer solchen, wie soll man sagen, von einer solchen resignativen oder ironischen Reduktionsfigur. Das sind Formen, die es auch gibt. Also Gianni Vattimo hat beispielsweise vom weichen Denken gesprochen, pensiero debole. Das ist, würde ich sagen, eine ironische Reduktion. Also man kann keine starken Thesen mehr aufstellen, sondern, es geht eben in der Philosophie nur noch so, dass man vorläufige, weiche Beschreibungen und Erklärungen gibt. Das ist dann auch ein bisschen danach, wenn man das liest. Aber Heidegger ist davon ganz, ganz weit entfernt. Diese Art der Reduktion ist sozusagen keine weiche Reduktion, es ist eine harte Reduktion. Es geht um den Weg ins Wesentliche, in die Ursprünglichkeit der Philosophie selber. Mit dem, was Heidegger hier 19, das ist übrigens, ich habe zitiert, nach Gesamtausgabe Band 9, Seite 364, also dieser Humanismusbrief, der so eine programmatische Selbstverständigungsschrift unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben ist, ist in dem Band Wegmarken enthalten und das ist Band 9 der Gesamtausgabe. Das ist nicht ein zufällig herausgegriffener Beleg, sondern es ist einer von vielen. Und Heidegger hat so auch noch sehr spät gedacht, in seinen letzten veröffentlichten Schriften. Es gibt einen Text, der heißt, und da merken Sie schon, es ist dasselbe Motiv, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, 1966 erstmals veröffentlicht. Da wird von Heidegger gesagt, das Denken sei geringer als die Philosophie, geringer, also wieder die Armutsmetapher. Aber auch hier ist es so, dass diese Aufgabe des Denkens, die in dieses Geringe führt, eigentlich die Möglichkeit der Philosophie als solche in einer Weise zur Sprache bringen soll, wie das dem Anspruch nach bis dahin nie geschehen ist. Und wenn wir jetzt ganz in die andere zeitliche Richtung gehen, ähnliche Armutsfiguren, ähnliche Reduktionsfiguren finden sich auch schon beim jungen Heidegger. In einem Brief, den er am 15. Juni 1918, also mit 29 Jahren, an seine Freundin Elisabeth Bloch-Mann schreibt, heißt es: Bei uns müsse das Leben ein wahrhaft Wirkliches werden. Es müsse Wucht bekommen. Und diese Wucht äußere sich nur, Zitat, in der Schlichtheit, nicht im blasierten, dekadenten, erzwungenen. Also Sie hören geradezu Adolf Loos, ne? Das philosophische Ornament ist Verbrechen. Schlichtheit, nicht das Erzwungene, nicht das Dekadente, was auch immer das in dem Kontext heißt. Diese wahrhafte Wirklichkeit des geistigen Lebens, von der der junge Heidegger hier spricht, wird er später in einer radikalen Konzentration auf einen Grundgedanken finden wollen. Das als letzter Beleg dafür. In der Sammlung, das ist so eine Aphorismensammlung, könnte man sagen, aus der Erfahrung des Denkens, 1947 veröffentlicht, liest man, das Denken sei, Zitat, die Einschränkung auf einen Gedanken, der einst wie ein Stern am Himmel der Welt stehen bleibt. Die Einschränkung auf einen Gedanken, der einst wie ein Stern am Himmel der Welt stehen bleibt. Schöne Formulierung und natürlich auch hier wieder das Einfache. Das Einfache als das Wesentliche. Wie kommt das? Diese Reduktionsfiguren, so hatte ich ja gezeigt, gehen bei Heidegger durch, von 1918 bis 1966. Aber ich denke, mit einem gewissen Recht darf man doch diese Reduktionsfiguren als eine oder auf eine Grunderfahrung des 20. Jahrhunderts, nämlich auf die Erfahrung einer nicht bloß geistigen, sondern in jeder Hinsicht vollzogenen Zerstörung von Kultur zurückführen. Das gilt für 1918 und das gilt auch für 1946. Also die Generation, der Heidegger angehörte, hat zwei mörderische und nicht zu Unrecht sogenannte Weltkriege erlebt. Und mit dieser Erfahrung eines Weltkriegs oder zweier Weltkriege hat diese Reduktionsfigur, die wir hier finden, mit Sicherheit etwas zu tun. Auch dafür nochmal ein Brief an Elisabeth Bloch-Mann. Übrigens, die Briefe an Elisabeth Bloch-Mann oder der Briefwechsel zwischen beiden ist einer der lesenswerten Briefwechsel. Es gibt Heidegger-Briefwechsel, die eher peripher und eher auch ziemlich langweilig sind. Aber der ist wirklich lesenswert, weil er da von sich auch sehr viel mitteilt, weil er seine Arbeit sehr anschaulich beschreibt und in einer ganz unbefangenen, offenen Weise auch über sie schreibt. Der ist, ich habe, Moment, die Angabe hier, der ist vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach 1989 veröffentlicht worden, herausgegeben von Joachim Storck, ist, glaube ich, noch zu kriegen und steht auch sonst hier in der Bibliothek. Also das ist lesenswert. Und dass die Reduktionsfigur mit dieser Kriegserfahrung etwas zu tun hat, kann man in diesem Briefwechsel sehr schön belegt finden. Am 7. November 1918, noch im Felde, wie das auf dem Brief steht, Heidegger war Soldat im Ersten Weltkrieg, er war bei einer, ich glaube, einer Postverteilungs- oder Postmeldestelleneinheit, also nicht an der Front, sondern im Büro Aber er wusste auf jeden Fall, wovon er schrieb. Und da schreibt er am 7. November 1918, wie sich das Leben gestalten werde. Zitat jetzt, nach diesem Ende, das kommen musste und unsere einzige Rettung ist. Nach diesem Ende, das kommen musste und unsere einzige Rettung ist, wie sich das Leben gestalten werde, das sei ungewiss. Also es ist die Situation des radikalen Fragenmüssens, weil traditionelle überlieferte Antworten, die man einmal für überzeugend gehalten hat, nicht mehr gelten. Also hier spricht die Erfahrung einer radikalen Zäsur, eines geschichtlichen Bruchs mit dem Tradition und das, was man als Tradition kannte, in irgendeiner Weise hinfällig, in der einen oder anderen Weise hinfällig geworden ist, sodass nur eines hilft, nämlich in dieser Vorläufigkeit, in dieser Einfachheit sich zurechtfinden und neu fragen. Das ist eine Erfahrung, die nun wirklich generationsspezifisch, könnte man sagen, ist und die das Denken und Schreiben, Malen, Komponieren des 20. Jahrhunderts sicherlich sehr maßgeblich geprägt hat. Als Beleg dafür, dass das keineswegs sozusagen eine spezifisch heideggersche Erfahrung beziehungsweise eine spezifisch heideggersche Konsequenz ist, die er aus dieser Erfahrung zieht, will ich Ihnen eine Passage zitieren, die aus einem Essay von Walter Benjamin stammt. Walter Benjamin, 3 Jahre jünger als Heidegger, hat diese Situation in einer besonderen Klarheit festgehalten und beschrieben, nämlich in einem Essay 1933 veröffentlicht mit dem Titel Erfahrung und Armut. Erfahrung und Armut. Die Erfahrung, die einer gemacht und für sich selbst oder für andere sie weitergebend fruchtbar machen könne, so schreibt Benjamin, sei im Kurse gefallen. Und das in einer Generation, die 1914 bis 18 eine der ungeheuersten Erfahrungen der Weltgeschichte gemacht haben. Vielleicht, so Benjamin weiter, sei das nicht so merkwürdig, wie es im ersten Augenblick scheine. Und jetzt kommt ein etwas längeres Zitat aus diesem Essay von Benjamin. Da heißt es, konnte man damals nicht die Feststellung machen, also damals bezieht sich auf 1918, konnte man damals nicht die Feststellung machen, die Leute kamen verstummt aus dem Felde. Nicht reicher, ärmer an mitteilbarer Erfahrung. Was sich dann 10 Jahre danach in der Flut der Kriegsbücher ergossen hat, war alles andere als Erfahrung, die vom Mund zum Ohr strömt. Nein, merkwürdig war das nicht. Denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch den Hunger, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn in die Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und in der Mitte in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Ich denke, das muss man nicht ausführlich kommentieren. Das ist ein Text, der für sich spricht und der diese Tabula rasa oder diese Null-Situationserfahrung der Armut in einer denkbar eindrucksvollen Weise beschreibt. Erfahrung, wie Benjamin den Begriff hier erläutert, ist ein Kontinuitätsphänomen. Erfahrung ist die Möglichkeit, das Erlebte in einer wie auch immer produktiven, in einer wie auch immer transformierten Weise auf Erlebbares hochzurechnen und auf Erlebtes, auf aktuell Erlebtes zu beziehen. Also wenn wir aus Erfahrung leben können, dann leben wir aus dem, was wir erlebt haben, im Gegenwärtigen. Und genau das ist das, was Benjamin für die Situation, die er beschreibt, bestreitet. Also dass die Erfahrung im Kurs gefallen ist, das heißt eben, dass die zeitlichen Kontinuitäten nicht mehr gelten, und wo zeitliche Kontinuitäten in diesem Sinne nicht mehr gelten, ist man hineingestellt, und damit sind wir eigentlich beim Begriff der Moderne, dann wieder ist man hineingestellt in eine radikal in besonderer Intensität erfahrene Gegenwärtigkeit. Also es ist die Gegenwärtigkeit, von der aus die Gegenwart, von der aus sich die Frage, wie man leben soll, wie man vielleicht sogar gut leben soll, neu stellt, radikal neu stellt und auch ganz neu zu beantworten hat. Heidegger gehört für Benjamin nicht zu den Helden der Moderne, die aus der beschriebenen Erfahrungslosigkeit als neue Barbaren, wie Benjamin diese Helden der Moderne nennt, eine Tugend machen. Also Benjamins Essay ist im ersten Teil eine solche Beschreibung dieser Nullsituation, die ich jetzt gerade skizziert habe, mit dem Zitat veranschaulicht habe. Und im zweiten Teil versucht er, diese Erfahrung typisch modern, typisch im Sinne der Modernität, ins Positive zu wenden, indem er eine Reihe von Beispielen durchgeht, in denen diese Armut, diese Vereinfachung, die mit dem Krieg hier verbunden gewesen ist, ins Positive gewendet sieht. Heidegger spielt dabei keine Rolle. Benjamin hat ihn auch eigentlich nur am Rande zur Kenntnis genommen. So ist das manchmal, dass sich erst in späteren, von einem späteren Zeitpunkt aus wesentliche Autoren einer Zeit aufeinander beziehen und in einem Gesamttableau miteinander in Verbindung setzen lassen. Aber Benjamin versucht also, wie gesagt, in diesem Text eine Reihe von Beispielen zu entwickeln von Leuten, den neuen Barbaren, die als Konstrukteure reinen Tisch machen, um so von vorne zu beginnen. Er nennt Albert Einstein, Zitat, den plötzlich von der ganzen weiten Welt nichts mehr interessierte, als eine einzige kleine Unstimmigkeit zwischen den Gleichungen Newtons und den Erfahrungen der Astronomie. Also auch wieder das Reduktionsthema. Also Sie können diesen Satz ohne weiteres beziehen auf die Formulierung von Heidegger, auf einen Stern zu gehen, also Einschränkung auf einen Gedanken, der einst wie ein Stern am Himmel der Welt stehen bleibt. Das ist poetischer formuliert oder anders formuliert, aber der Gedanke ist derselbe. Das Einzige, was die Physik aus den Angeln hebt nach dieser Formulierung, ist eine einzige kleine Unstimmigkeit zwischen den Gleichungen der klassischen Physik und den Erfahrungen der Astronomie. Dann ist von den Kubisten die Rede, also Pablo Picasso vor allen Dingen, die sich in ihren Bildern die Welt aus stereometrischen Formen neu aufbauen, von Bertolt Brecht, von Paul Klee und von den Schöpfern der von Benjamin sogenannten Glasarchitektur, wen nennt er? Natürlich Adolf Loos und Le Corbusier. Also Sie merken, das ist so ein Tableau von Namen, an denen sich dieses moderne Thema auch besonders gut erörtern lässt. Gewiss, Heidegger passt in diese Reihe nicht, denn er ist kein Konstrukteur. Aber man müsste jetzt kritisch zurückfragen, ob denn Paul Klee ein Konstrukteur ist. Zumindest geht die Kunst von Klee in Konstruktion nicht wirklich auf, wie ich denke. Und man kann auch fragen, ob Einsteins physikalische Theorie sich wirklich als Konstruktion bestimmen lässt. Das finde ich aber weniger wichtig als dieses, dass Heidegger in die von Benjamin genannte Reihe, also Einstein, Brecht, Klee, Loos, Corbusier, was das Grundmotiv angeht, hervorragend hineinpasst. Und zwar hervorragend hineinpasst, gerade auch in dem, was Heidegger in dieser Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg macht. Wir sollten uns dazu, und das wird uns heute und auch sicherlich in der nächsten Vorlesung noch ausführlich beschäftigen, um das zu klären, einen Text ansehen, den ich dafür für besonders aufschlussreich halte, nämlich die erste Vorlesung, die Heidegger nach dem Ersten Weltkrieg gehalten hat, im sogenannten Kriegsnotsemester 1919. Das war ein Semester, nachdem der Krieg zu Ende war und die Universitäten wieder aufgemacht wurden, wollte man nicht warten, bis gemäß dem regulären Semesterturnus man wieder anfangen konnte, sondern hat ein Semester eingeschoben, das war auch ein relativ kurzes Semester, um einfach den Universitätsbetrieb wieder aufnehmen zu können. Und in diesem Kriegsnotsemester 1919 hält Heidegger eine Vorlesung, die in vieler Hinsicht bedeutsam und bedeutend ist. Sie ist für uns vor allem interessant im Hinblick auf das moderne Motiv. Also man kann diese Vorlesung in vieler Hinsicht diskutieren, ist eigentlich ein Schlüsseltext für das Verständnis von Heideggers Philosophie in sehr vieler Hinsicht. Ich werde mich darauf beschränken oder konzentrieren, vielleicht besser gesagt, das moderne Motiv, das Reduktionsmotiv an dieser Vorlesung deutlich zu machen. Man sieht relativ bald, wenn man das liest, wie Heidegger hier aus einer völligen Unselbstverständlichkeit heraus philosophisch arbeitet. Er sichtet sehr systematisch, sehr klar die philosophischen Möglichkeiten seiner Gegenwart, indem er das Spektrum, zunächst einmal das Spektrum der seinerzeit prominenten philosophischen Richtungen präsentiert. Also er verfährt, könnte man sagen, experimentell, indem er verschiedene Philosophieformen, verschiedene philosophische Richtungen aufnimmt und dann kritisch diskutiert. So wird zunächst mit Blick auf Dilthey, denke ich, kann man sagen, erwogen, ob die Philosophie als Weltanschauung verstanden werden könne. Dann wird die Möglichkeit der Philosophiegeschichte erörtert, die Möglichkeit der Philosophiegeschichte. Und diese Möglichkeit wird zu Recht und überzeugenderweise, möchte ich hinzufügen, mit dem Einwand kritisiert, dass Philosophiegeschichte ja nur aus einem lebendigen Verständnis echter Philosophie, wie Heidegger es nennt, möglich sei. Das heißt, um Philosophiegeschichte zu betreiben, muss man zunächst Philosophie betreiben, weil man ein Verständnis von Philosophie haben muss, um Philosophie geschichtlich zu entfalten. Und dieses Verständnis von Philosophie, von dem aus man Philosophie geschichtlich entfaltet, kann klarerweise selber kein geschichtliches sein, sondern das kann nur so sein, dass man es Philosophiegeschichte schreibend oder vortragend in der ein oder anderen Weise auch rechtfertigen, ausweisen und erläutern kann. Heidegger diskutiert dann außerdem oder darüber hinaus verschiedene Varianten der damals herrschenden Universitätsphilosophie, die unter dem Namen des Neukantianismus zusammengefasst wird. Also Neukantianismus, das heißt eine sehr in sich sehr heterogene philosophische Bewegung, die insgesamt, das sagt der Name, als eine modifizierende Aufnahme kantischer Überlegungen verstanden werden kann, sich ausdrücklich im 19. Jahrhundert schon entstanden, ausdrücklich gegen die verschiedenen Spielarten des Hegelianismus wendet und unter der Parole zurück zu Kant versucht, ein anderes Philosophieverständnis zu entwickeln. Also das hat die Universitätsphilosophie damals beherrscht, vor allen Dingen in den beiden großen neukantianischen Schulen, nämlich der sogenannten Marburger Schule, für die die Namen Hermann Cohen, Paul Natorp und Ernst Cassirer stehen können, und der sogenannten Südwestdeutschen Schule. Die Südwestdeutsche Schule bestand aus Freiburg und Heidelberg und knüpft sich vor allem an den Namen Heinrich Rickert, der hier den sozusagen nicht kirchlich gebundenen Lehrstuhl für Philosophie in Freiburg vor Husserl innehatte. Rickert ging 1916 nach Heidelberg, also insofern hat er auch durch diesen Umzug so die Südwestdeutsche Schule in beiden Standorten mitbestimmt. Und für Rickert kam dann Husserl 1916, und damit hörte Freiburg auf, Südwestdeutsche Schule Neukantianismus zu sein, sondern wurde das, was es ja auch heute noch ist, nämlich ein Ort, an dem die Phänomenologie ihre Heimstatt hat. Also, das diskutiert er, Rickert und Natorp, besonders ausführlich, um nach all diesen Überlegungen bei der Situation des Philosophierens selber, wie Heidegger das nennt, herauszukommen und die Situation des Philosophierens als die Frage nach der einfachen Bezogenheit auf etwas, das es gibt, zu bestimmen. Bis dahin, so sagt er, sei der Gedankengang der Vorlesung, ich zitiere, ein unruhevoller, aufrüttelnder Gang von einer Mannigfaltigkeit von Problemen zur anderen gewesen, bis es zuletzt, Zitat, immer leerer geworden sei, und weiter Zitat, alles auf die öde Frage nach einem Sachzusammenhang und seinem Erkennen überhaupt zusammenschrumpfte. Und Heidegger fügt dann hinzu, zitiere nochmal, wir sind in die Kümmerlichkeit der Wüste gegangen und harren darauf, statt ewig Sachen zu erkennen, zuschauend zu verstehen und verstehend zu schauen. Das ist, also alle diese Zitate beziehen sich auf den Gesamtausgabeband 56-57, und was ich gerade zitiert habe, findet sich auf der Seite 65. Also, wir sind in die Kümmerlichkeit der Wüste gegangen. Philosophische Erfahrung kommt aus der Armut. Allein in der Kümmerlichkeit der Wüste geht sie auf. Es ist ja wirklich frappierend, wie ähnlich die Motive hier zu dem Text von Benjamin sind. Allein in der Kümmerlichkeit der Wüste geht die philosophische Erfahrung auf. Aber das heißt auch, dass die Wüste nicht dazu da ist, bebaut zu werden. Die Träume, die Wüste zu bebauen, haben die Moderne auch immer wieder fasziniert. Also Corbusier ist es vor allen Dingen gewesen, der abenteuerliche, man muss sagen, Gott sei Dank nie gebaute Trabantenstädte an die Sahara stellen wollte. Er hat dann für den indischen Staat Punjab immerhin eine neue Hauptstadt Kandigar in die Wüste gestellt. Aber Heideggers Wüste ist nicht dazu bebaut zu werden, sondern diese Wüste soll Wüste bleiben. Wobei ich übrigens im Vorübergehen nur erwähne, dass das Wüstenmotiv auch hier nicht zum ersten Mal vorkommt, sondern ein zentrales Motiv bei Nietzsche ist. Die Wüste wächst wie dem, der Wüsten birgt. Also Nietzsche ist zwar jemand, der nicht klarerweise durch diese Kriegserfahrung bestimmt ist, aber es gibt ja die Seismographen, die Erschütterung schon bei einem relativ geringen Bewegungsgrad der Erdoberfläche merken. Und Nietzsche ist in vieler Hinsicht ein solcher intellektueller Seismograph gewesen, der sozusagen das Katastrophische der unmittelbar nach ihm kommenden Zeit auch schon gesehen, beschrieben hat. Also, die Wüste, wie Heidegger sie hier ins Spiel bringt, ist aber gar nicht so kümmerlich, wie es den Anschein hat. Sie ist keine Öde, in der nichts ist, sondern aus dem, was anscheinend nichts ist, kommt alles. Heidegger zeigt das an, indem er ganz eigenartige Stelle auf seine Überlegungen, die ich gerade zitiert habe, unverbunden ein Bibelzitat folgen lässt. Also er sagt hier, wir sind in die Kümmerlichkeit der Wüste gegangen und harren darauf, statt ewig Sachen zu erkennen, zuschauend zu verstehen und verstehend zu schauen. Und dann kommt direkt ohne Verbindung, und Gott, der Herr, ließ aufwachsen den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Kein Kommentar weiter dazu. Aber das heißt, in die Wüste gehen, im heideggerschen Sinne, das heißt, in die Wüste gehen, um die Wüste als den Garten, in dem der Baum des Lebens wächst, zu erkennen. Das ist Heideggers Variante auf die Reduktion. In der Wüste wächst der Baum des Lebens, oder weniger metaphorisch ausgedrückt, indem wir in die Armut gehen, indem wir zum Einfachen gehen, verstehen wir das Leben als Leben. Und das dürfte Sie vielleicht an die Passage aus Thoreaus Walden erinnern, die ich zitiert habe, to reduce life to its lowest terms. Das ist eigentlich dieselbe Situation, die Heidegger hier beschreibt. Also die Wüste ist sozusagen die Leere, in der etwas aufgehen kann. Es ist die Leere, in der etwas zur Geltung kommen kann. Was dort aufgeht, ist freilich keine wie aus dem Nichts kommende Eingebung, sondern wie Heidegger es mit der öden Frage nach dem Sachzusammenhang und seinem Erkennen andeutet, das Grundverhältnis des Erkennens selbst, die einfache Bezogenheit auf etwas, das ganz Einfache mithin, das immer da ist und zugleich nicht bemerkt wird, weil es in der Erfahrung von etwas und in der Gegebenheit dieses Etwas selbst spielt. Was Heidegger hier aufnimmt, ist eine Grundfigur der Phänomenologie, nämlich das, was Husserl die intentionale Korrelation nennt, nämlich A bezieht sich auf B oder ein Subjekt bezieht sich auf ein Objekt. Eine Wahrnehmung ist Wahrnehmung von etwas, ein Gedanke ist Gedanke von etwas. Also diese einfache Beziehung, die darin besteht, dass wir wahrnehmen, denken und so weiter nicht ohne dieses Etwas, worauf es bezogen ist, verstehen können, dass wir etwas immer nur im Wahrnehmen, Denken oder sonst wie haben. Was Heidegger hier aber macht, ist eine Variante dieser Figur, die man so bei Husserl nicht finden würde. Nämlich es ist die reduktive Variante. Die reduktive Variante, die darin besteht, zu sagen, es kommt nicht darauf an, diese Bezogenheit auf etwas in ihrer Komplexität, in der Fülle ihrer Möglichkeiten zu beschreiben, sondern die Rhetorik ist eine ganz andere hier. Es kommt darauf an, diese einfache Beziehung als solche zu denken, diese einfache Bezogenheit, dass da etwas ist, als solches zu denken. Und auch das ist ein Motiv, das durchgängig bleiben wird bei Heidegger. Er hat in der Nachkriegszeit, also in den 50er Jahren, ich weiß im Moment nicht genau wann, hier in Freiburg, übrigens in diesem Hörsaal, der damals noch anders aussah, aber das war Heideggers Hörsaal, eine Vorlesung gehalten, die heißt Der Satz vom Grund. Und der Satz vom Grund, so wird da erläutert, ist der Satz, warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts. Und dieser, nein, Entschuldigung, das ist nicht der Satz, der Satz vom Grund ist Nihil est sine ratione, nichts ist ohne Grund, nichts ist ohne Grund. Und dieser Satz wird dann ausgelegt, entwickelt und es wird in eine sehr überraschende Wendung geführt am Ende, die ich einfach nur verrate, ohne sie zu interpretieren, indem das Wort Satz plötzlich ganz anders verstanden wird. Also Satz, der Satz vom Grund, so wie Heidegger anfängt, ist Satz im Sinne von Sentence. Aber am Ende wird daraus der Satz im Sinne von Sprung. Also der Satz vom Grund ist der Sprung weg vom Grund. Und das heißt, es ist der Sprung hinein in ein grundloses Denken, in ein Denken, das nicht mehr nach Gründen fragt, sondern ohne Warum auskommt. Also das nur so weit. Aber auch da ist es die einfache Bezogenheit auf etwas, auf das Etwas nichts ist ohne Grund. Wie kann man etwas aus seinem Grund verstehen, die Heidegger untersucht. Also, es geht um diese einfache, in ihrer Einfachheit genommene Bezogenheit auf etwas. Und dieses ganz Einfache, das ist der Gedanke, auf den er die Vorlesung sozusagen planmäßig hinsteuert, dieses ganz Einfache kommt nur zur Geltung, wenn ich die Möglichkeiten, wie dieses etwas reich und komplex bestimmt sein kann, alle beiseite lasse und versuche, diese Erfahrung möglichst in ihrer Einfachheit zu erfassen, in ihrer Einfachheit zu beschreiben. Und das, so Heideggers Konsequenz, das ist immer noch eine Erläuterung seines reduktiven Verfahrens, das können wir eigentlich nur dann, wenn wir etwas einfach beschreiben, wenn wir die Bezogenheit auf etwas einfach beschreiben, ohne diese Bezogenheit gleich schon wieder mit philosophischen Ansprüchen, mit philosophischen Begriffen zu beladen. Auch diese Figur der einfachen Beschreibung wird er variieren. Also das kommt dann wieder in der Abhandlung vom Ursprung des Kunstwerks, wo es nicht um das Etwas, sondern wo es um die Dinge geht. Was sind eigentlich Dinge? Und die sozusagen reduktive Lösung ist dann die, indem wir erfahren, was ein Ding ist, indem wir ein Ding einfach beschreiben. Aber was dann einfach beschrieben wird, ist kein Ding, sondern es ist ein Bild, nämlich Van Goghs Darstellung eines Paars Schuhe. Und in der Beschreibung dieses Bildes soll sich dann die Dinghaftigkeit des Dings erklären. Heidegger verfährt in dieser frühen Vorlesung schon ganz ähnlich, indem er ein möglichst schlichtes, möglichst anschauliches Beispiel wählt, um diese Etwas-Beziehung zu erläutern. Er macht, das können Sie jetzt performativ unmittelbar nachvollziehen, er macht seine Hörer, das ist ja ein Vorlesungstext, aufmerksam auf das, was sie, also was uns umgibt und was, ohne dass wir es eigens betrachten, ohne dass wir eigens uns darauf richten oder es in Begriffen zu erfassen versuchen, wir erfahren und immer schon erfahren haben. Und er beschreibt, wie es ihm selbst in Gedanken bei seiner Vorlesung in der einfachen Erfahrung geht. Das ist jetzt ein etwas längeres Zitat, mit dem wir uns heute noch ein wenig und in der nächsten Woche dann ausführlich beschäftigen wollen. Das ist Seite 71 in Gesamtausgabe 56, 57. Da spricht Heidegger also seine Hörer an und wir könnten das jetzt sozusagen spielen und Sie könnten sich selber von diesem Text so angesprochen fühlen. Sie kommen wie gewöhnlich in diesen Hörsaal um die gewohnte Stunde und gehen auf Ihren gewohnten Platz zu. Dieses Erlebnis des Sehens Ihres Platzes halten Sie fest oder Sie können meine eigene Einstellung ebenfalls vollziehen. In den Hörsaal tretend sehe ich das Katheder. Wir nehmen davon Abstand, das Erlebnis sprachlich zu formulieren. Was eigenartig ist in dieser Situation, denn er tut ja nichts anderes, als das Erlebnis sprachlich zu formulieren. Aber wir nehmen davon Abstand. Was sehe ich? Braune Flächen, also er hatte offensichtlich ein anderes Katheder, als es hier steht. Braune Flächen, die sich rechtwinklig schneiden? Nein, ich sehe etwas anderes. Eine Kiste, und zwar eine größere, mit einer kleineren darauf gebaut. Keineswegs. Ich sehe das Katheder, an dem ich sprechen soll. Sie sehen das Katheder, von dem aus zu Ihnen gesprochen wird, an dem ich schon gesprochen habe. Ich sehe das Katheder gleichsam mit einem Schlag. Ich sehe es nicht isoliert, ich sehe das Pult als für mich zu hoch gestellt. Heidegger war 1,63, also auch das ist leicht nachvollziehbar. Ich sehe das Pult als für mich zu hoch gestellt. Ich sehe ein Buch darauf liegend, unmittelbar als mich störend. Ein Buch, nicht etwa eine Anzahl geschichteter Blätter mit schwarzen Flecken bestreut. Ich sehe das Katheder in einer Orientierung, Beleuchtung in einem Hintergrund. Das ist sozusagen das Ergebnis dieses reduktiven Verfahrens. Was haben wir hier vor uns? Was ist das für eine Beschreibung? Diese Beschreibung soll ja offenbar eine Erfahrungsschicht erfassen und freilegen, auf die man normalerweise nicht achtet und die normalerweise auch nicht zur Sprache kommt, weil man mit seinen Gedanken normalerweise in einem Hörsaal anderswo ist, nämlich nicht beim Katheder, sondern hoffentlich beim Gedankengang der Vorlesung. Was Heidegger in seiner Vorlesung in dieser Passage, die ich gerade zitiert habe, zu klären versucht, ist also genau das, was in der Beschäftigung mit philosophischen Gedanken normalerweise entgeht. Was in der Beschäftigung mit philosophischen Gedanken normalerweise entgeht. es liegt vor aller philosophischen Beschreibung. Und eben dieses vor aller Beschreibung liegende versucht Heidegger in seiner Vorlesung zu beschreiben. Es ist also der Versuch, hinter das, was wir normalerweise beschreiben, zurückzugehen, um das zu beschreiben, was wir normalerweise nicht beschreiben, weil es so selbstverständlich ist, weil wir das, worauf wir achten, worauf wir aufmerksam sind, gar nicht erfahren könnten, wenn wir auf dieses, worauf wir normalerweise nicht achten, auch noch achten würden. Denn das ist ja ein leicht nachvollziehbarer Sachverhalt, dass Aufmerksamkeit selektiv ist und selektiv sein muss. Wäre nicht unendlich viel von dem, was um uns herum ist, wie wir dann sagen, selbstverständlich, wäre nicht unendlich viel außerhalb unserer Aufmerksamkeit, könnten wir gar nicht auf etwas aufmerksam sein, auf das wir aufmerksam sein wollen. Auf dieses normalerweise nicht in der Aufmerksamkeit liegende versucht Heidegger nun aufmerksam zu machen. Er will es sehen lassen und sichtbar machen, was immer da ist, aber was nicht gesehen wurde. Wie ein Ding, an das man denkt, weil man etwas sucht und dabei die ganze Zeit dieses Ding übersieht. Wenn man nichts mehr in Gedanken bewegt, wenn man keine philosophischen Theorien mehr hin und her diskutiert, dann treten, das ist die Suggestion, mit der Heidegger hier arbeitet, dann treten die Dinge, so wie sie unmittelbar, ohne jede gedankliche Überformung da sind, hervor. Das ist die Absicht. Und dieses Beispiel, man muss das sich noch einmal klar machen, kommt erst, nachdem er dieses ganze Feld von vorhin genannten philosophischen Konzeptionen, Erkenntnistheorien verschiedener Art und Sorte durchdiskutiert hat. Und dann kommt sozusagen die Reduktionsfigur, die Armutsfigur. Jetzt lassen wir das alles weg. Neukantianismus der einen oder anderen Spielart, Philosophiegeschichte, alles das interessiert uns nicht. Es kommt der Abstieg in die Armut des vorläufigen Wesens, wie er das später formulieren würde. Und das heißt, wir lassen alle Philosophie weg, wir klammern alle Philosophie ein und sehen einfach auf das, was da ist. Und das ist natürlich keineswegs die Beschreibung einer Banalität, um die es hier geht, sondern es ist eine Beschreibung, in der es gerade darum geht, sozusagen gegen die normale Tendenz, das, was wir sehen und beschreiben, immer schon, wenn wir Philosophie treiben, mit bestimmten Begriffen zu erfassen, an die wir uns dann gewöhnen und die wir nicht mehr aus dem Kopf bekommen, zu halten. Demgegenüber der Versuch einer möglichst einfachen Beschreibung. Sie werden, wenn Sie diese Beschreibung noch im Ohr haben, freilich gemerkt haben, oder sich leicht klar machen können, dass es hier keineswegs sozusagen eine naive Beschreibung von dem ist, was wir einfach vor uns haben. Sondern diese Beschreibung, die Heidegger gibt, ist ja in der Anlage, in der sie gemacht hat, eine abwehrende Beschreibung. Also er setzt zweimal an und sagt, was wir nicht sehen, nämlich rechtwinkligen Flächen, die sich überschneiden, auch nicht eine größere Kiste, auf die eine kleinere Kiste draufgebaut ist, sondern ich sehe das Katheder so, wie ich es gebrauche, wie ich es benutze, indem ich mein Skript darauf ablege und dann beginnen kann, die Vorlesung zu halten. Aber diese Abwehr von offenbar naheliegenden oder als naheliegend angesehenen Beschreibungsmöglichkeiten, die ist ganz wichtig für diesen Vorgang der Reduktion. Und das heißt, wir müssen versuchen, genauer zu verstehen, genauer zu fassen, wie Heidegger von dieser Beschreibung aus dann die Philosophie in der Wüste, um die es ihm geht, im Einzelnen aufbaut. Und das, wie gesagt, wird uns in der nächsten Zeit noch deutlich beschäftigen. Wir werden von hier aus sozusagen sukzessiv das Bild immer reicher werden lassen, also von der Beschreibung des Katheders aus Motive hinzubringen, sodass sich dann Schritt für Schritt ein hoffentlich sehr anschauliches Bild von Heideggers Denken als einem Denken der Moderne ergibt. Und zwar so, dass wir keineswegs nur bei diesen frühen Texten bleiben, sondern ich werde dann auch im zweiten Teil der Vorlesung spätestens in sehr späte Texte hineinschauen, um diesen Gedanken weiter zu entwickeln. Aber zunächst wird uns jetzt das Katheder so hochgestellt und mit einem Buch belegt, das stört, noch eine Weile beschäftigt. Thank you.